Ö1 am Vormittag mit Andreas Maurer.
Diesen Klang kennen Sie vermutlich noch vom Wochenende, ob zu Hause oder beim Public Viewing, das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Sound des Fußballs ist allerdings weit älter als diese ORF-Übertragung, er kann nämlich auch so klingen. Fußball heißt dieses Stück von Dmitri Schostakowitsch. Der sowjetische Komponist war aber nicht einfach nur Fußballfan, er war ein regelrechter Fußball-Nerd. Neben der Musik hat ihn kaum etwas so begeistert, wie wenn die Wuchtel im Tabernakel der gegnerischen Mannschaft versenkt worden ist. Wobei Schostakowitsch das sicher nicht so wienerisch bezeichnet hat. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil sich das Musikradio-Kolleg diese Woche auch mit der faszinierenden Verbindung von Fußball und Musik beschäftigt. Und das sind die weiteren Themen.
Radio-Kolleg.
Mensch, Gesellschaft und Alltag stehen im Mittelpunkt dieser Woche. Von der Menopause bis hin zu Fußball und Musik. Den Auftakt macht allerdings eine Kulturgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung. Denn zur Natur des Menschen gehört immer der Glaube, dass der eine Sonderstellung innerhalb der Natur einnimmt. Aber die Überlegenheit kommt langsam auf den wissenschaftlichen Boden der Tatsachen. Die Trennlinie zwischen Mensch und Tier ist längst nicht mehr so klar wie bisher angenommen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Tiere in erstaunlichem Maße Gefühle und Bewusstsein besitzen. Viele wollen daher den Tieren Grund- und Mitbestimmungsrechte einräumen. Jenseits von gestreichelt und geschlachtet nennt sich diese Radiokolleg-Reihe von Richard Brehm.
Ich sage heute, ich bin approbierter Tierarzt und arbeite im Bereich des Primatentrainings. Habe mich spezialisiert auf Primaten, arbeite nur noch mit Menschen.
Mit dieser scherzhaften Bemerkung stellt sich Fabian Almacher gerne bei den Leuten vor, die er trainiert. Almacher ist Coach für eine ganz besondere Form der Bewegungslehre, die er Animal Athletics nennt. Die Idee dabei ist, die Athletik und Bewegungsform von Tieren nachzuahmen.
Diese Bewegung jetzt heißt der Adler. Das ist ein großer Ausfallschritt zur Seite mit einem langen gestreckten Bein, einem gebeugten Bein. Und der Oberkörper ist nach vorne gelehnt und die Arme gehen quasi wie große Adlerschwingen zur Seite, um einfach auch dieses Gefühl von ja, fast fliegen zu haben, anmutig groß.
Auch wenn diese Übung die große Spannbreite von Adlerschwingen nachahmt und effektvoll vor allem die oberen Extremitäten zum Einsatz bringt, der Trainingseffekt zielt auch auf andere Körperbereiche.
Trainiert sehr stark den Beinbereich. Für all die Sitzathleten unter uns eine sehr, sehr schöne Sache, um das Becken und die Hüften wieder ein bisschen geschmeidiger zu bekommen. Das schafft natürlich auch Weite. Schafft auch für denjenigen, der es durchführt, eine große Weite, weil es einfach auch mal die Brust öffnet und es einfach auch sehr groß und stark erscheinen lässt.
Dass Menschen die eleganten und effizienten Bewegungen von Tieren nachahmen, ist nicht neu. Im Yoga gibt es Körperstellungen wie die Kobra oder den herabschauenden Hund. Im Tai Chi gibt es eine Übung, die der Kranich breitet seine Flügel aus heißt. Und im Qigong das Spiel der fünf Tiere, das Anleihen bei Vogel, Hirsch, Affe, Tiger und Bär nimmt. Hinzu kommen aktuelle Fitnesstrends, die Übungen ohne Hanteln oder andere Hilfsmittel propagieren und die nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Auf der Suche nach möglichst natürlichen Bewegungen ist in jüngster Zeit vor allem in den USA auch eine Art Paleo-Fitness-Bewegung entstanden, die sich die frühesten von jedweder Zivilisation noch unverdorbenen Menschen zum Vorbild nimmt. Von diesem Ideal des Naturmenschen ist es dann nicht weit zu den Tieren, mit ihrem garantiert natürlichen, da instinktiv richtigen Körper- und Bewegungsgefühl.
As different as we are from most other animal species, we are also surprisingly similar. For instance, if you crawl on your hands and your knees, your lower legs are left unused and you have limited strength and functionality.
Fabian Allmacher hat mit einem 2016 erschienenen Buch und zahlreichen Workshops wesentlich dazu beigetragen, das Thema der Animal Moves, der tierischen Bewegungen, auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Sein Zugang zum Thema ist allerdings frei von Dogmen und allzu viel Zivilisationskritik. Es geht ihm vor allem darum, Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Gerne macht er das in der freien Natur oder im städtischen Bereich, zumindest unter freiem Himmel. Gerade in der Stadt ist es kein alltäglicher Anblick, den Allmacher und seine Schützlinge bieten, wenn sie üben. Denn viele Übungen finden am Boden und auf allen Vieren statt, um die Körperhaltung und Spannkraft von Vierbeinern zu imitieren.
Also wenn Sie sich einen Geparden anschauen, der über 100 km/h rennen kann, das können wir Menschen nicht. Allerdings, was macht dieses Tier so einzigartig, um diese Leistung zu bekommen? Und können wir, wenn wir in Ansätzen versuchen, das zu trainieren, zu imitieren, für uns nicht auch einen sehr, sehr positiven Effekt herausziehen, was das Thema Schnelligkeit angeht? Und ja, das ist möglich.
In den Kursen und auch Einzeltrainings von Fabian Allmacher findet sich ein Querschnitt der Bevölkerung wieder. Vom verkopften Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens bis hin zum übergewichtigen Jugendlichen. Ihnen gemeinsam ist der Bewegungsmangel. Ob Sie nun zu viel Zeit im Bürosessel oder auf der Couch verbringen, Allmacher möchte Ihnen mit seinen Animal Moves helfen, dass Sie in spielerischer Form und mit Hilfe der Tiere Ihre ganz eigene Bewegungsintelligenz, wie er es nennt, wiederentdecken und reaktivieren. Nicht die Bewegungsintelligenz der Menschen einer fernen Frühzeit, sondern die ihrer ganz eigenen Frühzeit.
Der erwachsene Mensch läuft auf zwei Beinen, hat sich aufgerichtet. Wenn wir in die ersten 1,5 Jahre eines Kindes schauen oder der Kindesentwicklung schauen, nach Geburt, durchlaufen wir eigentlich diese Phasen von auf den Rücken, auf den Bauch drehen, auf allen Vieren krabbeln, der erste zaghafte Ausfallschritt, aufstehen.
Ein Baby und Kleinkind durchläuft bewegungstechnisch und im Schnellraffer sozusagen noch einmal die ganze Evolution. Und nicht nur die des Menschen. Denn die Entwicklung von Mensch und Tier verlief über lange Dauer gemeinsam. Und der Mensch trägt sein tierisches Erbe immer noch in sich, etwa in Form des sogenannten Reptiliengehirns.
Dieses Reptilienhirn, dieses alte Hirn, das erste Gehirn des Menschen entscheidet, ist es sicher oder nicht. Also wir laufen durch den Dschungel, treten auf irgendwas, was weich ist und unter unserem Fuß wegrollt, wir ziehen sofort den Fuß zurück. Es könnte eine Schlange sein. Das zweite Gehirn, das Gehirn, das uns unterscheidet von den Tieren, ist dasjenige, das kognitiv sagt, ah, das war nur eine Wurzel, über die wir gerade gestiegen sind, die so weggerollt ist. Sozusagen Verarbeitung, Gedächtnisleistung, Emotion, Sprache, das findet in diesem zweiten Level statt. Und beide Gehirne funktionieren nicht ohne einander. Die Eintrittspforte ist allerdings immer das alte Gehirn. Auch wenn wir als denkende Wesen meinen, dass wir kognitiv alles entscheiden, so ist sozusagen das, was wir unterbewusst tun, unsere erste Reaktion in der Regel diejenige, die gesteuert wird durch unser altes Hirn.
Tiere haben die Menschen seit ihren Ursprüngen begleitet und fasziniert. Diese Faszination ist auch Gegenstand der ersten künstlerischen Erzeugnisse, die die Menschen der Frühzeit hinterlassen haben. In Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb etwa wurden kleine Skulpturen gefunden, die Mammut, Wiesentpferd, Höhlenlöwe, Höhlenbär und auch einen Wasservogel im Flug darstellen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie diese kleinen mobilen Kunstwerke entstanden in den Höhlen von Altamira, Chauvet und Lascaux vor über 30.000 Jahren auch die bekannten, eindrucksvollen Höhlenmalereien, die in vielfältiger Form vor allem eines darstellen. Tiere.
Es ist auch so, dass das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren hier eins der Übermacht ist, der Faszination, fast sozusagen der kultischen Verehrung.
Thomas Macho, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien und im deutschsprachigen Raum seit langem einer der führenden Erforscher der langen Kulturgeschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses.
Leider wissen wir bis heute nicht genau, was für Arten von Ritualen im Kontext dieser Höhlenmalereien aufgeführt wurden, wer diese Malereien ausgeführt hat. Waren das mehrere Personen, ganze Gruppen, waren das Einzelne? Es gibt diese Idee, dass man es hier vielleicht mit einer Art von Urschamanismus zu tun hat. Hans-Peter Dürr hat vor vielen Jahren mal die Spekulation verfolgt, dass es auch um Wiedergeburtsrituale dabei ging, weil man die Tiere, die sich dann jahreszeitlich bedingt zurückgezogen haben, quasi wieder zur Wiederkehr nötigen wollte. Aber ganz genau wissen wir das alles überhaupt nicht. Und wir stehen daher nur voller Bewunderung vor diesen Bildern und stellen fest, offenbar hatten die Tiere ursprünglich ganz großes Gewicht für die Menschen.
Markus Wild, Professor für philosophische Anthropologie und Tierphilosophie an der Universität Basel, hat diesbezüglich eine andere These.
Es ist doch erstaunlich, dass wir nach 30.000 Jahren keinerlei Mühe haben zu sehen, dass hier eine Kuh, ein Pferd, ein Nashorn dargestellt ist. Und wenn man dann die Literatur dazu liest, dann merkt man, die Repräsentationen der Tiere sind, was Wissen über die Tiere anbelangt, enorm adäquat. Also man kann den Rentieren sozusagen ansehen, in welcher Zeit im Jahreszyklus sind sie. Ja, das sind sozusagen Speicher von naturhistorischer Information über Tiere. Und das ist eigentlich eine Art Wissensgenerierung.
Man könnte, der These von Markus Wild folgend, auch sagen, bei den kunstvoll gezeichneten Tieren auf den Höhlenwänden handelt es sich um urzeitliche Infografiken. Ja, mehr noch.
Diese Höhlenmalereien, die sind ja immer in sehr entlegenen und auch schlecht belichteten Teilen von Höhlen. Was bringt es also, naturhistorische Informationen so zu verstecken? Und da habe ich dann angefangen, die These zu entwickeln, dass wahrscheinlich diese Höhlenmalereien, die diese Art von enormen Realismus und Naturalismus haben, in bestimmten Belichtungen einen sehr kinoartigen Effekt haben.
Es ist gut vorstellbar, dass im flackernden Licht von Fackeln, vielleicht auch untermalt von rhythmischen Klängen und einfach erzeugten Soundeffekten, die auf den Höhlenwänden dargestellten Tiere für das Publikum damals sehr lebendig geworden sind. Eine im wahrsten Sinne des Wortes Urform des Kinos. Sogar mit 3D-Effekt, denn die Tiergestalten wurden nicht auf eine ebene Fläche aufgemalt, sondern auf zerklüftete Felsen, was zusätzlich plastische Effekte erzeugt und Bewegung suggeriert. Für Markus Wild dienten die Höhlenmalereien allerdings nicht der Unterhaltung, sondern der Unterweisung. Seine Vermutung? Ähnlich wie heute Piloten im Flugsimulator das Lenken eines realen Flugzeugs einüben, so bereiteten sich die steinzeitlichen Jäger in der Enge der Höhlen auf den Ernstfall einer Begegnung mit mächtigen Tierherden vor.
Ich glaube, diese Höhlenmalereien haben die Funktion, emotionalen Umgang mit Tieren vorzubereiten, zu simulieren. Weil wenn man zusammen dann auf die Jagd gehen muss, und das muss parallel zur kollektiven Jagd auf Großtiere entstanden sein, dann ist das emotional enorm anspruchsvoll und man muss seine Emotionen irgendwie managen können. Und gleichzeitig hat man Raubtiere als Konkurrenten bei einer großen Jagd und man muss auch den Umgang mit diesen Raubtieren irgendwie kontrollieren können. Und deshalb habe ich so die These entwickelt, das sind eigentlich Naturinformationsspeicher, die so angelegt sind, dass wir lernen, mit unseren Emotionen in Begegnung mit großen Tieren umzugehen. Und das ist eine Deutung, die ganz in eine sozusagen nicht sakrale oder nicht religiöse Richtung weist, was Höhlenmalereien anbelangt.
Auffällig abwesend oder nur krude als Strichfiguren dargestellt, sind bei vielen Höhlenmalereien die Menschen. Markus Wild hält das für bedeutungsvoll.
Erst später kommen ja dann Menschenfiguren dazu, mit den Menschenfiguren mit der Zeit auch sozusagen wahrscheinlich Repräsentationen von Himmelskörpern. Und ich glaube, ab dann kriegt es einen sakralen Anstrich. Also dann wird es religionsgeschichtlich relevant, weil dann der Mensch-Tier-Unterschied thematisiert wird und die Idee, dass der Mensch mit etwas anderem in Kontakt steht als nur mit Tieren. Also da glaube ich, da sehe ich so eine Art Übergang. Das ist alles sehr spekulativ, aber wenn man den Menschen in Beziehung bringt, sozusagen mit den nicht-irdischen Gegenständen, eben Repräsentation von Sternen und Sonne und Vögeln, dann hat man eine bildliche Repräsentation, die religiöse Information trägt.
Bemerkenswert ist, dass schon auf den Wänden der Steinzeithöhlen Mischwesen dargestellt sind. Wesen, die halb Mensch und halb Tier sind. Ähnliche Mischwesen ziehen viele Jahrtausende später dann auch die Tempelwände im alten Ägypten. Sie stellten, künstlerisch und psychologisch ungleich raffinierter ausgestaltet, Götterfiguren dar. Wieder 1000 Jahre später im antiken Griechenland nimmt dann Göttervater Zeus mit Vorliebe die Gestalt von Tieren an, um seinen erotischen Abenteuern nachzugehen. Auch die Mythen jener Zeit sind voll von Tieren, oft in bereits domestizierter Form, wie die Eule als eine Art Sidekick der Göttin Athene. Im antiken Griechenland begann man auch, sich grundsätzlich Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Tier zu machen. Allen voran zu nennen wären hier Aristoteles, für den bekanntlich auch der Mensch selbst ein politisches Tier war, und Diogenes, der die Denkschule des Kynismus vertrat, in der wiederum wortgeschichtlich Kynos, der Hund, steckt. Und so war es nur konsequent, dass sich Diogenes einst im Gespräch mit Alexander dem Großen als Hund vorstellte. Thomas Macho erläutert:
Er fühlt sich deshalb als Hund und als Vertreter einer Hundephilosophie, weil er sich nicht als Bürger fühlen will und kann, auch als Kritik an der Politik, könnte man sagen. Also es gibt auch dieses Element im Kynismus. Gleichzeitig ist der Kynismus auch eine, wie soll man sagen, eine Philosophie, die sehr früh die Performance kennt. Man könnte sagen, das ist etwas, was sie an moderne Kunstrichtungen anschlussfähig macht. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Peter Sloterdijk in seiner Kritik der zynischen Vernunft die Könige wieder so populär gemacht hat und dann auch ganz selbstverständlich natürlich mit Beispielen assoziiert hat aus der neueren Kunst und Aktionskunst und Happening-Geschichte, wo diese Elemente dann auch wieder eine Rolle spielen. Ich denke etwa an die Aktionen von Günter Brose oder Wally Export.
Thomas Macho meint hier Aktionen wie aus der Mappe der Hundigkeit aus dem Jahr 1968, bei der Wally Export Peter Weibel an der Leine und auf allen Vieren durch die Wiener Innenstadt führte. Ein anderes berühmt-berüchtigt gewordenes Beispiel für Tiere in der Kunst sind die von Damien Hirst in Formaldehyd-Tanks eingelegten Kühe und Haie, in denen unter anderem die Tiere nachhallen, die einst Charles Darwin für seine Forschungen in Alkohol einlegen ließ.
Gerade weil die Kunst eigentlich so ein Showcase ist und so viel Aufmerksamkeit hat, kann die Kunst sehr gut Aufmerksamkeit lenken. Und deswegen ist es gut, wenn sie diese Themen beleuchtet, die Kunst, oder wenn sie auch mit unterschiedlichen Mitteln zu diesem Thema der Mensch-Tier-Beziehung Stellung nimmt.
Elisabeth von Samsonow, selbst Künstlerin und Philosophin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Samsonow hat sich in ihren Arbeiten immer wieder eingehend mit den Versuchen der Tierwerdung beim Menschen beschäftigt, auch jenseits der Kunst.
Ja, ich glaube, dass dieser Wunsch, sich mit dem Tier zu identifizieren, dann eine sehr, sehr tief sitzende Angelegenheit ist bei den Menschen. Also diese Beobachtung, dass die Tiere so sicher sind in ihrem Habitat, hat irgendwie was ausgelöst. Also anscheinend ist schon der Mensch eher so das verirrte Tier und beneidet eigentlich auch das große Tier in seinem Milieu so sehr, um seine Sicherheit und um seine Größe, um seine Stärke, auch um seine Unabhängigkeit. Und deswegen wäre man das gerne. Man hätte vielleicht auch gerne ein Fell und eine Flügel und ich weiß nicht was alles. Da ist irrsinnig viel Neid im Spiel. Man hätte gerne mehr Beine, man hätte auch irgendwie eine tolle Musterung und so, ja. Und die Menschen müssen das alles irgendwie so alloplastisch und sekundär kulturell kompensieren. Sie müssen die Mode machen und Kleider schneiden und Häuser machen und Telefonleitungen legen und so. Sie sind irgendwie zu wenig empathisch. Diese ganzen Defekte machen diesen wahnsinnigen Kultursalat.
Intensiv hat sich Samsonow auch mit Animismus und Totemismus beschäftigt. Durch seine Expansion rund um die Welt ist der Westen auch in Kontakt mit sogenannten wilden Kulturen und Gesellschaften gekommen. Der Völkerkunde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts fiel dabei vor allem auf, wie stark sich diese Kulturen und Gesellschaften nach der Zugehörigkeit zu bzw. der Abstammung von bestimmten Tieren gliederten. Für Samsonow lassen sich Totemtiere allerdings auch im Hier und Heute entdecken. Vom sich als Stierblut stilisierenden Energy Drink bis hin zur Automarke mit dem aufbäumenden Pferd als Wappentier. Für Samsonow legt das den Schluss nahe,
dass unsere Moderne hochgradig totemistisch und animistisch ist und auch immer mehr wird, gerade weil der Gebrauch der Techniken, die wir haben, also diese ganze Apparatefetischisierung, das notwendig nach sich zieht, insofern der Totemismus sozusagen eine apparative Bewirtschaftung der Gottheit als Dachfigur über Mensch und Tier war. psychoanalytische Deutung etwa von Pferden und Hunden, die geht immer also auf das Triebleben, auf die Potenz hin. Da stehen sie, wenn sie etwa in Träumen vorkommen, aber Mythos ist eigentlich auch eine andere Erscheinungsform des Traumlebens, da stehen sie dann eben für unterdrückte Triebfaktoren. Wenn sie in der Literatur als mythische Gestalten vorkommen, ist das immer auch ein Verweis auf das Archaische, also auf ältere Schichten der Zivilisation, die damit aufgerufen werden.
Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin. Sie hat die Geschichte der Tiere in Textform, vom archaischen Mythos über die Fabeln der Antike bis zur modernen Literatur, nachverfolgt.
Im Roman der letzten 200 Jahre spielen die Tiere natürlich eine sich verändernde Rolle, weil sie in den neueren Romanen, ja eigentlich schon mit der Moderne, kann man sagen, beginnt das, als Mittel der Zivilisationskritik eingesetzt werden. Und die Tiere dann als bessere Menschen und als Vorbilder für das richtige Leben, zu dem man wieder zurückkommen soll, fungieren. Also die Tiere stehen nie für sich und je trivialer ein Buch ist, desto propagandistischer sind die Tiere unterwegs.
In raffinierterer Form kommen Tiere auch in einem der bekanntesten erotischen Romane des 20. Jahrhunderts vor. Die Geschichte der O enthält ein Kapitel mit dem Titel »Das Kreuzchen«, in dem die Protagonistin O sich vor einer rituellen Orgie kunstvoll als Tier verkleidet.
Es waren Masken. Kopfputz und Masken zugleich. Sie waren so gearbeitet, dass sie mit Ausnahme von Mund und Kinn den ganzen Kopf bedeckten und schmale Schlitze für die Augen freiließen. Sperber, Falke, Kreuzchen, Fuchs, Löwe, Stier, lauter Tiermasken, menschlichen Maßen angepasst. Aber aus dem Fell oder dem Gefieder der echten Tiere gefertigt. Vor dem großen Spiegel, wo sie sich von Kopf bis Fuß sah, probierte O alle Masken. Die seltsamste Maske, die O am meisten verwandelte und zugleich am besten zu ihr zu passen schien, stellte ein Kreuzchen dar. Die fahlroten und beigen Federn verschmolzen mit ihrer Sonnenbräune. Das Federkleid bedeckte ihre Schultern fast völlig, reichte bis zur Mitte des Rückens und vorn bis zum Ansatz der Brüste.
Die Kostümierung als Tier und damit einhergehend die symbolische Verwandlung in ein Tier, das ist nicht nur Teil der Geschichte der O, sondern gehört in vielgestaltiger Form zur Geschichte der Menschheit. Ein ganz aktuelles und jugendfreies Beispiel dafür ist auch das Phänomen der sogenannten Furries.
Courtney is a furry, one of a growing number of people who believe that they are part human, part animal. He feels the need to get in touch with his inner kitten, called Nuka.
Furries. Das ist eine Subkultur, in der meist junge Menschen in die Rolle fiktiver Tierfiguren aus Zeichentrickfilmen und Comics schlüpfen und sich dazu im wahrsten Sinne des Wortes einen Pelz anlegen. Auch wenn die Fangemeinde der Furries etwas skurril wirkt und sich auch selbst nicht so ernst nimmt, so scheint sich auch hier ein uraltes menschliches Verlangen zu zeigen, nämlich die eigene Körperlichkeit, zumindest temporär, gegen eine andere, animalische zu tauschen und sich so im Vorbild und Spiegelbild der Tiere selbst besser zu erfahren und zu erkennen. Elisabeth von Samsonow.
Was macht eigentlich den Menschen aus? Das heißt, es muss andauernd neu erfunden werden, was eigentlich Menschen ausmacht. Und es wird aber erfunden, weil es nicht nur Menschen gibt. Wenn es nur Menschen gäbe auf dieser Welt, dann könnten wir überhaupt keine Menschen sein. Wir sind es ja nur, weil es diese anderen Tiere gibt. Und weil wir sozusagen in dieser Aushandlung des Raumes, der uns ausmacht, gegenüber ihrem und auch der gegenseitigen libidinösen und aggressiven Akte, stellen wir diese Menschen andauernd her.
Jenseits von gestreichelt und geschlachtet. Eine Kulturgeschichte der Tier-Mensch-Beziehung von Richard Brehm war das. Gelesen hat Amy Rehburg. Morgen geht es an dieser Stelle um die wissenschaftlichen Grundlagen. Was weiß man über das Bewusstsein, die Intelligenz und das Sprachvermögen der Tiere? Und wie verändert das unseren Umgang mit ihnen? Auch im nächsten Beitrag geht es um einen Themenbereich, der lange von Missverständnissen, Vorurteilen und Tabus geprägt war und den Wissenschaft und Medizin heute neu betrachten. Die Menopause. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Medizinerinnen und Betroffene die Enttabuisierung vorangetrieben. Denn in den Wechseljahren passiert ein regelrechter Reset, in dem das Leben neu definiert werden muss. Welche Rollen spielen die weiblichen Hormone? Was bewirken sie und welche Folgen hat ihr Fehlen im Körper? Sabine Nicolai beschäftigt sich diese Woche mit den körperlichen und seelischen Veränderungen in der Lebensmitte von Frauen.